Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums.
Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Bei der Macht vom Lukas Schorsch. Wir haben den Content. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Jedi Nerds, dem Star Wars Podcast. Und hier sind eure Sith Lords. Hier sind Chris und Michael.
Herzlich willkommen zu den Jedi Nerds, eurem Star Wars Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Meister Chris und mit mir dabei Padawan Michael. Ich grüße dich.
Ich grüße dich auch. Lebe lang und fröhlich.
Hast du Weihnachten gut rumgebracht, schön gefestet und feist dir den Wanst vollgeschlagen?
Ja, so wie es immer bei der Familie ist. Ne? Jetzt ist nur in den letzten Jahren dazu gekommen, dass mittlerweile 6 kleine Blagen von uns und den Geschwistern da rumrennen und dass immer wilder Weihnachten wird. Früher wurde es immer ruhiger, wenn man selber älter wurde, und jetzt wird es immer wilder, da die Kinder so langsam überall und alles kaputt machen.
Grund, warum ich keine Kinder habe, Nummer 378. Und es kostet auch.
Und selber.
Es kostet auch viel mehr. Das ist dann Grund Nummer 379. Wobei, das stimmt nicht. Wir haben das Forever Nerd Girl nicht eigentlich uns die letzten Jahre dazu entschlossen, die Mischpoche sein zu lassen. Die kriegt so einen Pflichtbesuch ein paar Tage vorher. Und dann verkrümmeln wir uns über Weihnachten inzwischen regelmäßig für ein, drei, vier Tage in ein nettes Hotel unserer Wahl, bei dem wir uns dann ganz fürstlich den Wanst vollschlagen und ganz faul und bräsig in irgendeinem Pool oder in irgendeiner Sauna liegen. Und das hat sich dann durchaus bewährt. Und ich habe einen Vorsatz fürs nächste Jahr. Ich habe mir beschlossen, ich werde mir in den nächsten 2-3 Wochen mal den Kalender schnappen und dann einfach mal mir 14 Tage Urlaub eintragen, weil sonst macht man's ja nicht.
Ja, das würde ich auch gern machen. Also 14 Tage richtig Urlaub, ohne alles.
Also das, weiß noch nicht wohin. Ich will einfach nur mal 14 Tage in einen Kalender reinschreiben. Geile Termine. Weißt du, dann macht man sich in der Woche auch keine Termine. Wenn dann irgendeiner was will, dann sagst du dann, ah nee, da kann ich nicht. Und ja. Surprise, das ist dann auch meistens in Ordnung.
Und das geht so als eigenständiger, als selbstständiger Mensch?
Ja, es musste ja, weil sonst machst du nie Urlaub. Sonst machst du nie Urlaub. Sonst bist du in diesem Selbst und ständig. Ich meine, klar wirst du natürlich als Selbstständiger dann auch durchaus nochmal vielleicht am Strand ein Telefonat entgegennehmen, wenn es halt gerade wirklich wichtig ist. Das lässt sich nicht hundertprozentig vermeiden. Das ist richtig. Da musst du auf Weltreise gehen, dein Handy wegschmeißen. Okay, fair enough. Ja.
Und der Hund kommt dann in ein Hundehotel?
Nee, das hält die nicht aus. Da dreht die durch. Das heißt, wir müssen jetzt schon gucken, wo man natürlich hin kann mit Hund und lange Flugreise, ja, also anscheinend können wohl kleine Hunde mit in die Kabine irgendwie, aber
das muss ja, jetzt auch also nicht sein. Ja, so eine kleine Box können die mit.
Okay, ja, das muss jetzt irgendwie auch nicht sein und eine längere Autofahrt, ja, mal gucken. Wir haben vorhin mal so nachgedacht, Wien wäre ganz nett und dann habe ich mal geguckt, das sind so ungefähr so 1000 Kilometer von hier aus und dann könnte man ja schön über Nürnberg, Passau nach Wien fahren und sich unterwegs dann halt mal auch was sowas anschauen.
Natürlich. Oder du machst es noch besser, fährst nach Wien und danach fährst du mit einem Nachtzug, lässt das Auto irgendwo stehen und mit dem Nachtzug weiter nach Kroatien.
Ja, aber dann habe ich ja den Hund 20 Stunden im Zug. Wo soll denn der hinpinkeln und kacken?
Ja, okay, das ist ja... Also, musst du über Nacht aufstehen und den irgendwo reinpinkeln lassen?
Es kann immer wieder vorkommen. Also das kannst du einfach bei einem älteren Hund... würde ich das jetzt nicht so riskieren. Also ich habe keinen Bock einfach, das wäre dann für mich sehr unentspannt, die ganze Zeit mit dem Zewa und dem Teppichreiniger im Anschlag irgendwo zu sehen. Also von daher, ja, auf der einen Seite habe ich gerade noch mich drüber lustig gemacht, warum ich keine Kinder habe, und dann könnte man natürlich jetzt argumentieren, aha, aber ihr schafft euch ein dauerhaft 3-jähriges Kind an. Naja, vielleicht ist es auch so. Aber wir schweifen wieder ab. Das ist übrigens ausnahmsweise mal gar kein Anzeichen dafür, dass uns der Content nicht gefallen hat. Ich glaube, also ich behaupte jetzt einfach mal ganz im Gegenteil. Wir haben ja schon die ersten beiden Folgen von Skeleton Crew besprochen. Und heute werden wir natürlich Folge 3, 4 und 5 besprechen. Sozusagen als kleines Schmankerl noch zum Jahresabschluss. Aber Michael, man kann ja auch nächstes Jahr noch ganz viel von uns hören.
Genau, und man kann auch viel nachhören und nachlesen und nachgucken. Und zwar geht man einfach auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alles, was wir so in den letzten 10 Jahren fabriziert haben. Letzten Monate war es mal wieder ein bisschen ruhiger, aber das ist ja auch mal okay. Jetzt kommen so langsam die Serien wieder, jetzt kommen so langsam die Filme wieder. Nichtsdestotrotz geht ihr auf nerdizismus.de und das Wunderbare ist, neben dem Hören-Button gibt es einen kleinen Feedback-Button, der schön auf grün da zu sehen ist. Da klickt ihr drauf und dann könnt ihr uns so mitteilen, was ihr denn von unserem Geschwafel so haltet. Entweder an die WhatsApp-Nummer 015259647709, auch gerne als Sprachnachricht, nehmen wir dann hier gerne mit rein, per E-Mail an die info@nerdizismus.de oder diskutiert fleißig mit uns mit auf unserem Discord-Server unter nerdizismus.de/discord.
Ganz genau. Und ich kann es an der Stelle immer wieder nur betonen, ich werde es nicht müde, es zu betonen, lasst fleißig Sterne da, das hilft einfach der ganzen Geschichte. Was uns beiden helfen würde, Michael, ist, wenn wir endlich mal Serien besprechen würden, die auch irgendeiner guckt.
Ja.
Ich habe mir mal wieder jetzt einfach nur mal kurz die Google Trends Charts vorgenommen, um einfach mal zu gucken, so wie schlägt sich denn Skeleton Crew so im Vergleich. Und ja, was soll ich sagen? Du wirst schon ahnen, welche Serie gerade aktuell den Boden aufwischt mit allem anderen. Übrigens auch mit sowas wie House of the Dragon, wenn man es in der Rückschau
ja,
sieht.
Ja, man muss ja ziemlich sicher mal schließlich mit 400 anderen prügeln und in Spiele spielen, ne?
Ja, ganz genau. Also Squid Game Staffel 2 ist der absolute Nachfrage-Burner weltweit in Deutschland, in den USA, in den Google Trends. Also da ist Skeleton Crew ist, also da ist nicht mal ein Ausschlag zu sehen. Ja, es ist einfach nur eine flache Linie, weil Squid Game so weit oben ist. Das ist wirklich der Hammer. Hätte ich nicht so gedacht. Aber, na gut, wir werden übrigens auch vielleicht nochmal nächsten Jahr mal über Squid Game mal so grundsätzlich reden. Das könnte man eigentlich mal tun. Könnte ganz interessant sein. Hast du schon gesehen, ohne zu spoilern, hast du schon gesehen?
Also wir haben die erste Folge der zweiten Staffel uns angeguckt. Den Rest werden wir jetzt in den nächsten Tagen so nach und nach schauen. Nachdem der ganze Weihnachtsstress vorbei ist, kann man sich dann abends, wenn die Kinder schlafen, auch mal hinsetzen und das durchbingen. Das werden wir ähnlich machen. Und ja, es ist interessant, dass man sich nochmal wirklich ein Recap von der ersten Staffel durchschauen musste, weil sonst verwechselt man schon teilweise die Reality-Show mit der Serie, was da passiert ist und vermischt da so ein paar Sachen.
Ja, die Reality-Show habe ich nie gesehen. Wie ist das, wie Takeshis Castle?
Naja, letztendlich ist es genau Squid Game ohne die Tode. Ne? Also die haben fast eins zu eins die Dings gemacht, die Spiele gemacht,
okay.
Ein bisschen Drama reingeschnitten, ein bisschen natürlich, wie es in Reality-TV so ist, war okay, hat natürlich das ganze Ad absurdum geführt, was der eigentliche Zweck vom Squid Game war, von der Serie oder immer noch ist.
Okay, dann spoilere ich dich jetzt nicht, was Staffel 2 angeht, möchte an dieser Stelle nochmal auf meinen anderen Podcast verweisen, die ESC-Nerds, die ich mit Papa Basti habe, da ist erst eine Folge draußen, aber, liebe Freunde des Reality und noch streamgeleinten Fernsehens, da kommt noch mehr, denn der Papa Basti und ich, wir werden fleißig die ESC-Chefsache-Shows besuchen, die ja hier in Hürth aufgezeichnet werden und wir haben vielleicht sogar den einen oder anderen Teilnehmer im Mikro, also lasst mal ein Abo bei den ESC-Nerds da, einfach ESC-Nerds suchen, dann findet ihr das und hört doch mal in die erste Folge rein. Und Dschungelcamp geht ja auch wieder los. Ach, das neue Jahr startet fantastisch. Und das Schöne am
Das ist ja Besseres zu tun, als hier bei Nerdizismus.
Ja. Und das Geile am Dschungelcamp ist, die haben aus dieser Sommeredition jetzt gelernt und ich muss jetzt nicht mehr abends um 22.15 Uhr einschalten, um dann bis 12:30 Uhr nachts wach zu bleiben und vielleicht noch sogar noch die Stunde danach zu gucken. Nein, sie quälen die Einsassen jetzt noch etwas mehr. Die müssen nämlich jetzt 2 Stunden früher aufstehen im Camp, weil es jetzt nämlich um 20.15 Uhr losgeht, deutscher Zeit. Wunderbar. Wunderbar.
So. Muss ja auch sein. Also ich kann mir ja ich weiß, was der Reiz beim Dschungelcamp ist, aber schaue ich mir noch lieber mittlerweile sowas wie Seven vs. Wild an, obwohl das auch diese letzten Staffeln nicht unbedingt der Burner war. Das war auch mehr Dschungelcamp als alles andere.
Jetzt habe ich noch einen letzten Serientipp, durch Zufall, wirst du wahrscheinlich noch nicht gesehen haben, wirst du wahrscheinlich bei Netflix vielleicht auch gar nicht angezeigt gekriegt haben, haben wir die letzten zwei Tage durchgebinged. Es sind, glaube ich, 6 Folgen gewesen oder 7, ich weiß gerade nicht genau. Black Doves. Eine Krimiserie mit einem schönen trockenen Humor. Und in der Hauptrolle ist Ben Whishaw, ne, heißt er, genau. Und Keira Knightley.
Ah, okay.
Und es ist so eine Mischung aus, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen wie Sherlock, so von der Machart her, also diese Benedict Cumberbatch Sherlocks, ne, so ein bisschen, bisschen Kingsman, also geht um so Spice und so, und es ist ein bisschen drüber, aber nicht so viel drüber, und gleichzeitig aber auch so ein bisschen Snitch, also, da ist so alles drin. Spielt so in London und guckt sich auf Englisch an. Da ist sehr, sehr schön, wenn man da wieder so das, so ein schönes London-Englisch hört und so. Also macht Spaß zu gucken. Was? Ich will gar nicht so viel spoilern. Macht Spaß zu gucken. Black Doves auf Netflix. Ja, so. Jetzt wollen wir aber mal über Skeleton Crew reden. Ja, ich habe ja gesagt, wir müssten Serien besprechen, die auch andere Leute gucken, dann wäre die Feedback-Ecke etwas überschaubarer. Oder nicht ganz so überschaubar. Aber sei es drum, der Al Mercy hat uns aber natürlich treu und brav, hier ist wieder was geschrieben. Hi Chris, Herr Michael, bei mir war es genau umgekehrt, er bezieht sich auf den Trailer. Der Trailer hat mir richtig gut gefallen. Ich hatte mich auf die Serie gefreut und wurde herbe enttäuscht. Die Jungs sind nutzlose Trottel und Mädchen smarte Anführer. Das Prinzip kenne ich schon von Acolyte. Aber Skeleton Crew trägt nochmal deutlich dicker auf. Das hat mir die Serie verleidet. Die beiden Dödel sind wirklich völlig nutzlos und nur dafür da, die Schwierigkeiten zu verursachen, die die beiden Mary Sues dann lösen können. Simpler geht es echt nicht mehr. Also, da muss ich jetzt mal ganz sagen, also, en contraire, mon Capitaine. Also,
ja, total.
Also kann ich null mitgehen, also absolut null mitgehen, gerade jetzt in den letzten Folgen und auch in den ersten zwei überhaupt nicht. Nee, sorry, kann ich nicht mitgehen. Für mich ist Fern und wie heißt die andere, KB, natürlich ist Fern halt sehr naseweiß, ja, okay. Aber das ist ja auch, wir hatten ja in der ersten Folge, die wir über das Skeleton Crew gesprochen haben, über die, sag ich mal, klassischen 80er-Jahre-Klischee-Charakter gesprochen. Der Vater, der nie Zeit hat. Und sie ist eben halt das naseweise, nimmermüde Kind. Da fand ich, wenn man schon so ein, ich sag mal, Mary Sue-Vergleich irgendwie machen will, den ich hier wirklich nicht anstellen würde. Wenn man schon so einen Mary Sue-Geschick-Vergleich anstellen würde, dann würde ich den aber auch hier mit großem Vorbehalt mit Ghostbusters Aftermath und Frozen Empire, also Phoebe Spengler, machen. Aber auch hier, dann war es immer noch, das hatten wir in unserem Review auch zu Aftermath, dann war es immer noch sehr putzig und sympathisch gespielt. Also nee, kann ich gar nicht mitgehen, und Michael, bei dir höre ich raus, du auch nicht.
Ja, genau, absolut nicht. Ich meine, du hast es ja gesagt, wir haben letztes Mal drüber geredet, das waren so die Archetypen von den 80er, 90er Jahre Kiddies, die in solchen klassischen Goonie-Filmen vorgekommen sind. Und auch durchaus, ich muss ja vor allen Dingen auch an die letzte Verfilmung, an die junge Verfilmung von S denken, da waren die Mädels ja auch ähnlich. Das kann man eher dem vorwerfen, dass sie halt dieses Klischee von den naseweißen Mädels aus den 80ern, 90ern übernommen haben. Aber den Rest, da würde ich so nicht mitgehen.
Ich habe übrigens auch letztens nochmal die ersten 20, 30 Minuten von Goonies geguckt, weil es irgendwie über Weihnachten beim Fernsehen lief und da bin ich bis zur ersten Werbepause hängen geblieben. Und die Mädels, die dann da später dazukommen, sind genau exakt so. Und auch die Jungs sind genau exakt so. Und das sind ja, ja, vier, das ist halt der dicke Trottel dabei. Dann hier Sean Austin, der ist ehrlich gesagt auch ein ziemlicher nerviger Nase oder allwissender Nerd, der die ganze Zeit die anderen belehrt, und dem würde jetzt auch keiner sowas vorwerfen. Also nee, sorry, gehe ich nicht mit. Aber er schreibt
ja. Vor allen Dingen hier, wenn man sich das Ganze anschaut, es sticht ja auch in dem Fall nicht wirklich ein einzelnes Kind komplett so raus, was sich die ganze Zeit in den Vordergrund stellen würde oder was die ganze Zeit das Lammlicht für die Rampensau hier wäre, was die die ganze Zeit sich nach vorne bringt, ist ja keiner von denen. Die sind ja wirklich so Fish out of water. Die möchten ja am liebsten da überall raus und die arbeiten ja zusammen als alles andere.
Ja, ganz genau. Naja, er schreibt weiter. Was Andreas Eschbach angeht, der ist doch ein deutscher Autor. Eines Menschen Flügel ist laut ChatGPT noch nicht mal ins Englische übersetzt. Ich glaube nicht, dass das bei Disney jemand kennt. Jetzt würde ich ja bei ChatGPT-Angaben, gerade bei sowas angeht, immer sehr vorsichtig sein. Keine Ahnung, werde ich jetzt auch nicht überprüfen, ist auch, glaube ich, jetzt nicht so interessant. Schauen werde ich die Serie trotzdem, denke ich. Kann man gut nebenher gucken, viel Plot hat sie ja nicht. Und ich kann mich damit trösten, dass wenigstens männliche Roboter nicht völlig nutzlos sind. Ich hoffe, denn reparieren sie wirklich wie geplant die einzige Figur, die mir bisher gut gefallen hat. Per Aspera ad Astra El Mercy. PS, macht ihr eigentlich noch was zu Dune Prophecy? Weiß ich nicht, vielleicht werde ich was dazu sagen, wenn irgendwie so der nächste Dune rauskommt. Oder solltest, guckst du noch Dune Prophecy? Ich habe es jetzt geguckt, hast du es geschaut? Guckst du es?
Nee, hatte ich keine Zeit für, aber ich habe jetzt auch nicht so gut die guten Kritiken davon bekommen. Ich werde vielleicht hier nicht Gotham sehen, sondern Penguin werde ich mir noch anschauen, auf deinen Rat vom letzten Mal.
Ja, bitte.
Aber Dune, du hast geschaut, kann man sich angucken?
Also, es will ein Game of Thrones im Dune-Universum sein. Und das ist es nicht. Ja. Mhm. Es ist aber auch nicht schlecht. Ich bin jetzt bei Dune nicht so im Lore drin, um dir irgendwie sagen zu können, oh, das stimmt aber nicht, in Buch 378, Seite 15. Ist das, das kann ich dir natürlich nicht sagen, das weiß ich nicht. Es spielt ja auch 10.000 Jahre vor den Dune-Filmen. Das Einzige, und das spoilere ich jetzt nicht so, ist, was mir fehlt, so dieser MacGuffin der Serie. Worum geht's eigentlich? Also, weißt du, bei Game of Thrones, auch wenn noch nicht so viel passiert, oder bei House of the Dragon ja auch wenn in der ersten Staffel noch nicht so viel passiert, du weißt ja, worum es eigentlich geht. Die wollen halt diesen blöden eisernen Thron haben, jeder will da drauf hocken und das ist mehr oder weniger so der MacGuffin. Und natürlich werden dann in der ersten Staffel irgendwie so die ganzen Figuren in ihren Platz gestellt, damit wir in der zweiten loslegen kann. Das ist hier auch ein bisschen so, aber ich vermisse so dieses... Worum geht's denn jetzt eigentlich? Ja, Macht, bla, okay, aber habt ihr es ein bisschen konkreter, weißt du? So, das fehlt mir. Aber abgesehen davon, Production Value ist gut, die Schauspieler sind gut. Mein Gott, Travis Fimmel spielt halt Travis Fimmel. Und ja, es ist, man kann es so weggucken, aber es ist jetzt auch nicht Peak TV. Das ist so, so ehrlich muss man sein. Aber gut genug, okay, dass ich es weitergucken würde.
Ja, nee. Was wir noch vorhaben, was ich auf jeden Fall noch gucken möchte in den restlichen zwischen den Jahren What If, die neue Staffel.
Das hat mich ja völlig verloren. Aber wir schweifen wieder ab. Also, ja, Skeleton Crew, die Folge 3, welche auf den Titel hört, ein äußerst interessantes Astrogationsproblem. Und ich sag mal, es gibt ein paar, wir wollen ja heute 3 Folgen besprechen, deswegen will ich jetzt die Folgen nicht so Szene für Szene, Beat für Beat durchgehen. Aber es gibt natürlich so ein paar kleine Dinge, die man schon in der Folge bemerkenswert erwähnen kann. Und es geht los zum einen mit den Eltern, die also da zusammensitzen und sich überlegen, was sie machen. Und dann hören wir zum ersten Mal von einem ominösen Supervisor, der da auf Ed Etten anscheinend das Sagen hat. Und da bin ich jetzt von dir mal gespannt, was du denkst und vor allem, welche Meinung darüber du hast, dass der Vater von Wim eine Brille trägt. Das ist meines Wissens der erste Brillenträger im Star Wars-Universum.
Hatten wir das nicht schon mal? Wir hatten doch bei Acolyte einen Brillenträger. Da war doch dieser eine Prof, der erste Brillenträger im Star Wars-Universum.
Echt? Ja?
Ja, da war doch die Episode auf Coruscant. Diese Episode, die in ganz andere Richtung ging, wo der, war das nicht der Spion, der den Doppelten da gespielt hat? Ah nee, das war bei Andor, Entschuldigung, Andor war das ja. Sind wir doch zu dem Brillenträger rübergegangen.
Echt? Ah, okay, kann ich mich jetzt gerade gar nicht mehr.
Da war doch die eine Folge, die komplett nur auf Coruscant gespielt hat. Mhm. Und wo er der eine Prof war, der an Nee, Entschuldigung, ich wollte mich schon auf Star Wars Serien. Das war Mandalorian.
Jetzt kannst du einfach random, war es vielleicht der Book of Boba.
Genau, indem ich die beschreibe, wirst du es vielleicht merken. Ja. Es war einer der Typen, die, glaube ich, mit an Grogu gearbeitet haben oder den erforschen sollten. Und da sind wir rübergesprungen und der war mit
in der Dr. Pershing. Der hat so eine Sonnenbrille, der hat so eine Sonnenbrille auf.
Aber der trotzdem hat so der erste Brillenträger.
Ja, okay, ja. Von mir aus, Sonnenbrille lasse ich gelten. Allerdings wäre es jetzt für mich halt der erste Korrektur mit Korrekturgläsern gewesen. Also vielleicht hat der okay. Dr. Pershing ja auch welche, aber es war jetzt für mich der so die erste Brille hat. Naja, und sie sprechen...
Aber wo war es? Das war es im Mandalorian? War es im Mandalorian?
Ja, das war der Mandalorian, definitiv. Ja, genau. Ja, was meinst du wohl, wer ist denn dieser Supervisor? Einfach mal jetzt hier so ein bisschen diese Geschichte. Wir erfahren ja dann noch später mehr. Wir können ja einfach mal diese Ed-Eltern-Story mal eben kurz abdecken, weil sie ist ja der kürzeste Story-Part, der immer so am Anfang von so einer Folge so ein bisschen angedeutet wird. Und die Eltern suchen also nach Hilfe und fragen also nach einer Audienz bei diesem Supervisor. Und dieser Supervisor ist wohl die einzige Person, die mit der Außenwelt irgendwie kommuniziert.
Ja, könnte sagen, also ich vermute so eine Art Wizard of Oz Geschichte, aber mit dem Twist dahinter, und das habe ich, glaube ich, an anderen Stellen auch gelesen, dass es wahrscheinlich wieder ein Computer ist, der die Welt regiert. Also es gibt doch diese, war das eine Star Trek Episode, wo am Ende rauskam, dass der Computer eigentlich der Gott der Welt ist, und die wurde dann bei Futurama auch parodiert. Ich könnte es mir ähnlich vorstellen, weil man ja sonst nur hier an der Stelle Droiden sieht, die irgendwelche Ordnungskräfte stellen.
Ja, also das war definitiv, ich glaube nicht nur bei TOS war das, es gab glaube ich auch bei TNG oder so, also das kam mindestens mehr als einmal vor, ja. Und in irgendwelchen Varianten auf jeden Fall. Ja,
ja.
Ja, das wäre natürlich möglich, dass man so die, also ich meine Zauberer von Oz wäre jetzt ja nochmal eine andere Geschichte, dann wäre ja wirklich eine Person dahinter.
Ja, aber das ist das gleiche Prinzip. Man vermutet irgendwie einen großen dahinter, irgendeine mysteriöse Figur. Und am Ende ist es nur ein Automat, der die ganze Welt kontrolliert. Weil ich könnte es mir auch fast gar nicht anders vorstellen, wenn die Welt schon seit vielen, vielen Jahren verborgen ist, seit langer Zeit, und die auch nichts von anderen mitbekommen. Und, was wir ja in der ersten Folge auch gesagt haben, scheint es ja doch irgendwie mit der Old Republic zu tun zu haben. Du hast gesagt, die Prägungen wären von der Republik mit dem Imperium gewesen, aber die haben jetzt schon öfters dort gesagt, Old Republic Mint.
Und also,
an anderer Stelle wird auch darüber spekuliert.
Da muss ich mich korrigieren, in der Tat, weil das Logo der Republik, also direkt vor dem Imperium,
ja.
Das Logo und das imperiale Logo sind sich etwas ähnlich. Und es ist nicht, es sind keine imperialen Credits, es sind also schon eine Old, also es ist aber halt nicht diese Old Republic, High Republic, die wir jetzt bei Acolyte gesehen haben oder so, die so 500 Jahre vorher war oder sowas. Das ist es halt eben nicht, ne? Sondern
also
es ist halt
schon
der unmittelbare Vorgänger vom Imperium.
Ja, okay. Das, die Republik, die Palpatine dann übernommen hat.
Exakt, genau, von der sprechen wir. Ja. Oh. Okay. Ich meine, wie lang es diese, das wissen wir jetzt ja, also Ed-Etten oder überhaupt diese ganzen Ed-Planeten scheinen, vielleicht hat jeder seine eigene Funktion gehabt, aber zumindest Ed-Etten scheint ja eine Münzpräge-Anstalt sozusagen, die Bundesbank gewesen zu sein. Ja. Mhm. Und deswegen sitzen die da auf diesen Münzen in Mint-Condition, wobei es natürlich auch ein lustiges Wortspiel ist, weil Mint halt eben auch der englische Begriff für eine Münze, also für eine Münzprägeanstalt ist und Mint eben auch sozusagen wahrscheinlich kommt es daher, also ein Sammlerstück frisch in Mint-Condition ist halt genau frisch geprägt, nicht ausgepackt wie neu. Ja. Da kommt so ein bisschen.
Ja, ist ja auch passt ja dann auch unter die Nerds, die ihre ganzen Sachen in Mint Condition unbedingt haben wollen. Ne? Nix auspacken, mit nix spielen. Nix lesen, nix hören, nix sehen.
An dieser Stelle einen kleinen Shopping-Tipp, wenn ihr in der Nähe von Düsseldorf seid, oder mal in Düsseldorf seid. In der Flingerstraße hat, ich weiß nicht, schon eine Weile, aber noch nicht so lange, aber schon eine Weile, ein schöner Nerdladen aufgemacht, Toys und Helden, gegenüber vom Lego-Store. Also Lego habe ich ja jetzt durch den Held der Steine gelernt, ist pui, da darf man nicht mehr hingehen. Und deswegen geht rüber in Toys und Helden und taucht ein, vor allem wenn ihr 80er, 90er Kids seid, in eure Kindheit. Denn in diesem Laden bekommt ihr ganz viel altes Vintage-Spielzeug mit einem Fokus natürlich auf Actionfiguren der 80er und 90er. Und da habe ich endlich Star Wars-Spielzeug gesehen, dass ich wirklich zum Teil, also ich glaube, ich habe es schon mal in so einer Ausstellung in Italien gesehen, aber jetzt habe ich es nochmal näher betrachten können und ich habe diese ganzen heiligen Grale, die ich von den Kennerverpackungen von hinten immer nur gesehen habe oder im Kennerkatalog gesehen habe, die aber entweder in Deutschland nie rausgekommen sind oder immer nur in ganz kleinen Stückzahlen oder ich sie halt einfach auch nicht gekriegt habe, nämlich gesehen, zum Beispiel hatten die da eine Tidirium. Und die Tidirium von Kenner, da kenne ich, ich kenne kein Kind, das die hatte. Kenne ich nicht. Ja.
Okay.
Da kenne ich niemand von. Eine Slave One hatte ein Kumpel von mir, der war aber auch der Einzige, der so eine Slave One hatte. Das Geile an der Slave One von Kenner war, die hatte einen Han Solo in Carbonit und zwar so einen richtigen, also so einen gut in der richtigen Form. Es gab ja dann nochmal eine Actionfigur Han Solo in Carbonit, aber der hatte die Arme falsch. Da hingen die Arme halt wie bei so einer normalen Actionfigur runter und man konnte den dann in so eine Plastikbox, die halt so schwarz war, hinten reinstecken, aber der war nicht so richtig, das Mold war halt nicht wie Han Solo in Carbonit, deswegen war der halt irgendwie so lame. Und wenn du so einen richtigen Han Solo in Carbonit haben wolltest, dann brauchtest du so eine Slave One, weil da war der dabei. Die hing
ja,
da auch.
Dabei muss ich ja sagen, als Kind war man vor allen Dingen in den 90ern ja total beeindruckt von den Figuren und alles, was das dazu gab. Wenn ich mir heute teilweise Dinge anschaue, dann möchte ich, ja, es gibt einen Nostalgieeffekt dabei, aber da hole ich mir fast lieber neuere Sachen, weil die einfach 10-mal besser aussehen als das, was
klar,
damals
natürlich wurde. Der Detailgrad von der heutigen Master oder Black Series oder wie auch immer die Dinger da jetzt von Hasbro heißen, ist natürlich 1000-mal besser. Da brauchen wir nicht ja. drüber reden, ja. Aber ich finde, dass die Spielzeuge einen praktischeren Spielwert hatten. Weil diese ganzen Hasbro-Sachen sind dann doch schon eher so für erwachsene Kinder wie uns, die sich dann sowas kaufen, ja. Und absolut. Das andere war ja wirklich halt ein Spielzeug. Ich meine, mein Falken, den ich als Kind hatte, der ist mehr als einmal aus dem Fenster in den Garten geflogen. Also, damit er halt geflogen ist. Das muss das Boot abkönnen, ja. Und von daher, also geht mal zu Toys und Helden in die Flingerstraße in Düsseldorf, sind zwei Stockwerke, also gibt's auch alte Spielekonsolen, alte Brettspiele, Comics und so weiter und so weiter, da sind Alf-Figuren, IT-Figuren und taucht einfach nochmal ein in eure Kindheit und nehmt euch vielleicht was Kleines mit. Ich finde, solche Independent-Läden kann man immer unterstützen. So, also.
Ja, und die kaufen übrigens auch gerne an, wenn ihr dann wieder Sachen versetzen wollt. Und
aber glaubt nicht, dass ihr irgendwie einen anständigen Preis dafür kriegt, ne? Also nur weil die Figur für 20 Euro über den Ladentisch an euch geht, heißt nicht, dass die euch 19 geben.
ist völlig in Ordnung. Aber wenn ihr was habt, was ihr sowieso loswerden wollt, dann ist das ganz praktisch. Und ja, ich habe, wo du gerade von der Alf-Figur sprichst, ich hatte mir diesen Alf-Plüschstein gesehen, der oben im Regal stand, aber jetzt so 115 Euro für einen Alf-Plüsch wollte ich dann doch nicht ausgeben. Dafür stand oben, als ich in dem Laden war, irgendein anderer und hat sich interessante Badges von Star Wars angesehen, irgendwelche ganz, ganz alten Badges aus den, sei es noch 80ern, wo er gesagt hat, oh, ich habe die überall gesucht, noch nie gefunden. Hat er sich am Ende nicht gekauft, aber war ganz begeistert, dass der Besitzer die dann aus der einen Lade da rausgezogen hat.
Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen, ich glaube halt, dass zwischen gucken und besitzen halt dann doch nochmal ein Unterschied ist. Also bei vielen Dingen hat's mir jetzt halt gereicht, ich hab's halt nochmal gesehen, ich muss es jetzt nicht besitzen, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe ein paar Sachen, die habe ich hier vervollständigt, die würde ich auch ganz gerne wieder vervollständigen. Also ich habe noch ein Original AT-AT aus den 80ern, der ist natürlich als Kind bespielt und dementsprechend fehlen da unten die Laserkanonen und so weiter. Den würde ich ganz gerne wieder vervollständigen und dann würde ich auch gerne ins Cockpit einen AT-AT-Driver setzen und ein General Veers hocken. So, zum Beispiel. Mhm. Ja. Und passend dazu steht unten drunter noch gleich noch der AT-ST. Der ist ziemlich komplett. Da fehlt, glaube ich, nur unten so eine Klappe, aber die ist nicht wichtig. Und da habe ich mir dann mal auf einer Comic-Con halt so einen AT-ST-Driver geholt und den da reingehockt. Oder ich habe noch einen, die Gucker von unserem Livestream mit dem anderen Chris von Last Geek Tonight, werden es schon mal gesehen haben. Ich habe so eine, wenn die verpackt wäre, wäre die richtig was wert. Noch eine R2-Kennerfigur, wo das Lichtschwert so rauskommt, wenn man den Kopf dreht. So, die ist natürlich auch bespielt und der Aufkleber ist schon abgegrabbelt und so weiter. Und da habe ich mir dann nochmal ein nicht 3D gedrucktes, weil sonst ist der auch nichts wert, aber habe ich nochmal für, dann habe ich 25 oder 30 Dollar ausgegeben für ein passendes Lichtschwert dazu.
Ja. Also man muss ja sagen, wenn es die Leute gibt, die es kaufen, ich habe ja jetzt selber wieder die Erfahrung gemacht, ich habe mittlerweile meinen Großteil meiner DVD- und Blu-ray-Sammlung versetzt, weil wir haben seit drei, vier Jahren nichts mehr außer vielleicht Herr der Ringe in die PlayStation 5 reingeschmissen und dann versauert der Scheiß sowieso nur unten. Auf Momox habe ich Centbeträge dafür bekommen, aber bin es dann am Ende losgeworden und habe dann ein paar seltene Comics mal reingesetzt bei eBay, die sind seit Monaten drin und die will keiner, obwohl die auf dem Markt in dem Wert überall, ich bin sogar günstiger als der Marktwert, da drin sind. Also da muss auch immer ein Käufer sein bei dem Angebot. Das ist das Problem auch mit diesen seltenen Sachen.
Natürlich, das ist wie bei allen idealen oder ideellen Sammlerwerten. Du musst halt einen Dummen finden, der es kauft. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ach so, über den Supervisor, über die ganzen alten Serien und so weiter. Also Supervisor, Eltern, da waren wir stehen geblieben. So. Und die Eltern,
Mint Condition,
deswegen so sind wir drauf gekommen, ganz genau. Und also die Eltern sind natürlich besorgt um ihr Kind. Wir lernen jetzt immer mehr über Ed Attin. Wir haben also zum einen später dann aus anderen Quellen, also von Jet lernen wir dann, dass es eine Münze ist. Und die Eltern fassen jetzt also einen Plan, nämlich ja, da in den Computer einzudringen und ein paar Infos zu ziehen.
Beziehungsweise die das ist vielleicht nicht in der Episode, aber später, die Sicherheitscode für den Schutzschild, für die Barriere, wo sie raus können, zu bekommen in irgendeiner Art und Weise.
Genau, aber sie wollen ja nicht selber raus, sie wollen ja nur einen Funkspruch absetzen.
Genau. Aber das scheint so abgeschirmt zu sein, dass sie noch nicht mal das können.
Und da kommt ihnen natürlich jetzt diese The Great Work wieder in die Quere, denn alle sind hier in ihre Arbeit eingespannt.
Mhm.
Und ich bin gespannt, was da rauskommt. Viel mehr haben wir auch gar nicht mitgekriegt. Das war's ehrlich gesagt schon. Außer, dass diese Droiden auf irgendeine Art und Weise plötzlich etwas bedrohlicher wirken als vorher.
Trotzdem sind die ja wenigstens bei Low-Level-Droiden scheinbar in der Lage, diese umzuprogrammieren und zu sagen, lösch deine Memory Banks, um dann doch nochmal hinterrücks zu sprechen.
Mhm. Ja, wenn du, wie heißt die Mutter? Farah, glaube ich, ne? Genau. Wenn du halt die entsprechenden Admin-Rechte hast.
Ja, genau. Aber was meinst du denn? Also für mich ist es relativ logisch, dass dadurch, dass die nichts mitbekommen haben, was in der Galaxie so vor sich gegangen ist und dass vielleicht irgendwer die nochmal geschützt hat, bevor das Imperium übernommen hat, dass das ja alles irgendwie automatisiert ist. Und deshalb der große Supervisor ist für mich irgendwie ein Droide oder ein Computer, irgendwas in der Art. Oder jetzt könntest du mit deiner Theorie wiederkommen, dass sie doch irgendwas für Palpatine bauen.
Ja, da bin ich ein bisschen von weg, dass sie da irgendwie, also andersrum, die Serie ist so, wie im Englischen sagt man so light-hearted, also so leicht, so locker, so gar nicht schwer, weißt du, dass ich nicht glaube, dass sie da jetzt so, dass die Eltern jetzt so ein düsteres Sith-Geheimnis noch aus dem Hut zaubern. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie so indirekt was damit zu tun hat. Also, dass sozusagen die finanziellen Mittel, die ich brauche, aber da würde ich den Drehbuchschreibern schon wieder viel zu viel zutrauen. Also, ich meine, man hat sich ja immer gefragt, bei Rise of Skywalker und so, wo kommen jetzt die ganzen Schiffe her? Ja, also, wo kommen die ganzen Sith-Kultisten her? Wo kommen die ganzen Schiffe her? Und wenn du das natürlich dann mal durchdenkst, dann ist halt die Frage, wie können die sich das überhaupt leisten? Bla, 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 bla. So.
Ja, ist halt immer noch eine Fantasy-Science-Fiction.
Schon klar, ne? Du darfst halt solche Sachen nicht hinterfragen. Ne? Ich meine, einen Todesstern sich zu leisten, okay, noch einen zweiten, maybe, aber jetzt ist ja die First Order war ja dann auch jetzt nicht so, die war ja ehrlich gesagt auch eher in der Defensive oder 50-50. Wir wissen es ja nicht, es wird uns ja nie gesagt. Und von daher, ja, das darf man halt nicht großartig hinterfragen, aber es lag halt an der schieren Masse an Sternzerstörern, die dann da zu sehen waren, dass halt bei meinem Hirn so eine Frage dann aufkommt, weil es einfach alles völlig over the top war. Weißt du, mach weniger von allem, dann frage ich auch solche Sachen nicht. Und wenn du halt anfängst, einen ganzen Planeten auszuhöhlen und da plötzlich Zehntausende von Sternzerstörern zu haben, ich denke so, come on, ja. So, dann frage ich solche Sachen. Okay, dann wäre natürlich eine Sache, dass man dann erklärt, wie sie das, aber dann ist die Frage, ist das wirklich mein Twist? Also so ein hergeholtes Ding? Nee. Ich bleibe eher dabei, dass sie irgendwie noch auf diese Klonnummer trotzdem noch rausholen, damit somehow Palpatine Returned erklärt wird. Aber ich bin weg davon, dass es irgendwas mit dem Bau der Sith-Flotte zusammenhängt.
Ja, okay, macht Sinn. Wo ich aber doch wenigstens ein bisschen mehr Recht hatte als du, war, was unseren Möchtegern-Jedi angeht.
Ich bis wirklich? Ich hatte nämlich ehrlich gesagt nach den jetzt 5 Folgen gesagt, are you sure?
Also, er könnte eine Art Padawan gewesen sein, aber definitiv kein echter Jedi. Also, du hast ja auch dann gesagt, es wurde ja die Musik gespielt und sowas. Und ich habe gesagt, ja, das ist ein Red Herring gewesen, den die uns mit reingebracht haben, weil der ist definitiv kein echter Jedi, sondern eher ein Betrüger.
Also ich meine, wir können ja dann mal kurz zusammenfassen. Ich möchte jetzt fast gar nicht alle Namen zusammenfassen, unter denen er bekannt ist. Ja. Was? Und diese ganzen Namen, das wird ja immer so schön, das ist herrlich, ne? Ich habe mir die jetzt gar nicht alle gemerkt, aber den schönsten Interaktion hat ja dann, gehen wir gleich wieder auf die Jedi-Kräfte ein, das ist nur so eine kleine Sidequest, hat er ja dann mit einer Kopfgeldjägerin namens Packet und die wird gespielt von Kelly MacDonald und sie hat so einen wunderbaren britischen Akzent, der so richtig schön da reingepasst hat und die habt ihr definitiv schon mal gesehen, wenn ihr Boardwalk Empire geguckt habt, denn da hat sie nämlich eine Nebenrolle als irische Mutter und Witwe gehabt, aber sie hat eigentlich eine sehr prominente Nebenrolle. Sie hat gespielt in No Country for Old Men. Sie war in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes im zweiten Teil dabei. Sie war in Trainspotting dem zweiten Teil dabei. Black Mirror hat sie in der Folge mitgespielt und so weiter. Sie habt ihr hundertprozentig schon mal gesehen, aber
also alles, wo was von der Insel kommt.
Und ihr habt sie vor allem gehört, denn sie ist die Stimme von Merida in deutschen gleichnamigen Film und im Englischen heißt er, wie heißt er? Auf Englisch, da ist er nicht Merida, da ist er
Brave.
Brave, ganz genau. Sie also spricht mutig. Also Merida.
Eine dieser deutschen Übersetzungen, die mir
auch so wobei das ja auch so ein Ding ist, ne? Skeleton Crew hat man dann nicht übersetzt. Also gut. Und noch keinen also, Beititel gemacht. Ist ja auch
können
gut.
Alle genug Englisch.
Ja, also zurück zu Jet und seinen vielen Namen beziehungsweise seinen Jedi-Kräften. Also, ich bleibe weiterhin dabei, ja, wir können uns darauf einigen, dass er ein Padawan war. Darauf können wir uns einigen. Denn das sind zu viele Machteinsätze, um jetzt überall mit Magneten oder Traktorstrahlen oder keine Ahnung was zu arbeiten.
Ja, und passt ja auch dann wieder in einen gewissen Redemption-Arc mit rein, dass er dann doch am Ende irgendwie gut ist, weil er sich auf seine Lehren als Padawan zurückbesinnt, so in der Richtung.
Exakt, genau. Und er beherrscht ja so alte Jedi-Lehren, das heißt, er zitiert ja, ich glaube, ist das nicht Qui-Gon Jinn, den er mehr oder weniger zitiert? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja.
Qui-Gon, ne? Und also von daher, ja, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er eine Jedi-Vergangenheit hat. Ich glaube auch nicht, dass es ein Sith ist, das denke ich auch nicht. Und am Ende haben wir ja jetzt in der letzten 5. Folge einen sensationellen Cliffhanger gehabt. Ich habe, glaube ich, in der ersten 2 Folgen gesagt, ach, wir brauchen ja gar keine Lichtschwerter, aber ey, wenn's gut gemacht ist, nehme ich's gerne.
Ja, wenn's wirklich in diese verbrauchte Welt mit reinpasst, so Luke Skywalker-mäßig in der Originaltrilogie, dann geht es ja. Und sie haben ja wirklich, gehen ja wirklich sparsam damit um.
Und vor allem, wir hatten ja auch in Obi-Wan Kenobi, hatten wir doch mit diesem Sinani, hatten wir ja auch schon so ein Fake-Trick-Jedi. Also ich glaube nicht, dass sie den gleichen Gag nochmal machen, weil der war auch schon bei Obi-Wan nur mäßig komisch.
Ja, ich glaube, also es ist definitiv ein Force-User, ein Machtnutzer in irgendeiner Art. Und ich meine, wir haben in den letzten Jahren genug unterschiedliche Star-Wars-Materialien bekommen, dass wir wissen, dass die Macht nicht exklusiv den Jedi vorbehalten ist.
Eben. Also von daher, ja, also ich bleibe dabei, für mich
I'm
das
one
so.
One with the fourth and the fourth is missing. I'm one
ja, ja, exakt, genau, richtig, ja. den haben wir genau. ja auch. Wobei, diese Willst-Geschichte, ja, wäre vielleicht auch noch was. Vielleicht ist es ja genau so dieses Journal of the Wills. Vielleicht ist das halt auch nur so einer. Wobei, der hat ja nie in Rogue One, der hat ja nie wirklich irgendwie die Macht so eingesetzt in dem Sinne, dass er halt telekinetisch irgendwas manipuliert hätte. Das hat man jetzt ja nicht gesehen.
Er hat aber schon stark auf sie vertraut, dass sie ihn leitet.
Das ist richtig, ja. Ja. Bleiben wir bei Jod. Kleiner Funfact noch. Also der, in der Folge 3 befreit er die Kinder ja dann noch aus dem Gefängnis. Einen Zeitpiraten, den er da trifft, der wird gesprochen von Alfred Molina, und Alfred Molina kennt er ja spätestens als, wie heißt er, Dr. Octopus, genau, von den Spider-Man-Filmen. Er spricht aber auch in Frozen, er hat auch mitgespielt in ganz vielen Law and Order-Folgen, er war im Rosa-Roten Panther 2 dabei, er war in Wonder Woman dabei, in Prince of Persia dabei und so weiter, Sakrileg hat er mitgespielt, also den habt ihr definitiv schon ein paar Mal gehört und gesehen, wenn ihr zumindest Dinge im Original schaut. Und kleiner Fun-Fact, das wussten viele auch nicht, er war auch in Indiana Jones, Jäger des verlorenen Schatzes. Weißt du, wen er da gespielt hat?
Also ich weiß, dass ich sein Gesicht daraus wiedererkennen kann, aber ich muss immer wieder betonen, dass ich die Indiana Jones Filme nicht so tief im Kopf habe, dass ich jedes Detail direkt hervorholen kann.
Er war einer von den zwei Führern, die Indy im ersten Teil in diesen Aztekentempel bringen.
Ah ja, aber nicht der am Ende.
Doch, der als erster Hops geht, sondern der als zweiter Hops geht.
Ach so, okay, ja, okay, das passt.
Also er darf einen kleinen Satz sagen.
Ja, irgendwo muss jeder anfangen.
Ja, so. Ja, also Jod, wie gesagt, gefällt mir sehr, die ganze Figur. Und mir gefällt übrigens auch, wie sich das Ganze aufbaut. Also sie befreien ihn dann, und dann muss man auf sehr unterhaltsame Weise aus dem ganzen Piratennest da entkommen. Das funktioniert auch, ehrlich gesagt, hat für mich wunderbar funktioniert. Und was für mich so richtig fantastisch funktioniert, ich habe seit langem mal wieder mit Interesse ein Behind the Scenes geguckt, ist einfach, dass hier, und ich finde, das merkt man einfach auch, dass hier unglaublich viel mit Puppen und mit Masken und so weiter gearbeitet wurde und man einfach nicht einfach dem Volume sozusagen die ganze Arbeit überlässt und das wird's schon machen, sondern hier sind einfach unglaublich viele Statisten mit animatronischen Masken unterwegs, und auch die vom Wim, da haben wir im letzten Mal schon drüber gesprochen, ist ja richtig sensationell animiert, da sind jetzt zwei Personen nur damit beschäftigt, die Maske mit per Fernsteuerung zu bedienen. Das finde ich ganz fantastisch und das merkt man einfach auch, und deswegen ist mir auch dieser Eulencharakter, den wir in der dritten Folge kennenlernen, gar nicht so unangenehm aufgestoßen, möchte ich mal sagen. Weil der ist schon sehr, ja, der könnte jetzt ehrlich gesagt eher aus einem Zeichentrickfilm sein.
Also ja, das kann man auch verkacken. Aber dadurch, dass er eine Physis hat, beziehungsweise dass auch diese Figur geerdet ist in der Realität. Es ist ganz klar, dass sie an vielen Stellen animiert ist, gerade wo sie rüberfliegt und ähnliche Dinge. Aber man merkt diese Haptik dem Charakter an oder den verschiedenen Charakteren, die Puppen sind, dadurch, dass sie auch in der echten Welt verwurzelt sind, dass man sie richtig da gespielt hat und auch die Effektartists dann eine Referenz hatten, um ihre CGI-Effekte gut zu machen. Weil wir müssen betonen, es ist ja nicht so, man nimmt entweder praktische Effekte oder macht CGI. Wir sehen immer nur schlechtes CGI, was nicht irgendwie in der Realität verwurzelt ist, keine Schwere hat, keine Physis hat. Und dadurch, dass man wirklich physische Elemente mit reinbringt, Sets, Puppen und ähnliche Dinge, haben auch die Artists dahinter viel mehr Möglichkeiten, das Ganze glaubhafter und realistischer zu animieren.
Absolut. Und das ist wirklich, also so eine Figur kannst du halt auch verkacken. Also die kann halt auch albern rüberkommen. Ja. Und ich, ganz ehrlich, ich fand die, Kim heißt sie, jetzt fällt mir es wieder ein, genau.
Genau.
Das ist so ein schöner Charakter, den, und jetzt sage ich das böse Wort, im Disney Star Wars eigentlich viel zu lange vermisst habe. Ja, denn das ist wirklich so, wie ich mir das auch früher so vorgestellt habe oder so, wie man so machen kann. Du hast einfach solche liebenswerten, schrulligen Charakter drin. Das hast du ganz selten mal, haben sie das geschafft, aber nie wirklich dann so konkret mal durchgezogen. Ob dieser Charakter jetzt nochmal weiterkommt, weiß ich nicht. Ist auch jetzt meines Wissens keine bekannte Spezies, vielleicht in irgendeinem Roman, dritte Seite, fünftes Kapitel hinten links mag sein, aber so finde ich das ehrlich richtig schön und sie ist einfach nur eine Space Owl und fertig und das ist so eine, ja, finde ich super und dass man hier auch nochmal so das Ganze dann so ein bisschen, ja, es ist ja noch ein bisschen Katze drin, ne, und dann hat sie noch so ein paar kybernetische Implantate, da kann sich dann auch die Fern wieder mit, die KB wieder mit anfreunden und so, also alles so Dinge, die für mich richtig passen, so dass ich sogar kaufe, dass sie auf einem Mond ohne Atmosphäre rumlaufen, bla, bla, weißt du, das sind alles Dinge, wenn man in der Story drin ist und sie einen fängt, dann guckst du da nicht so genau hin, dann muss ich auch nicht jeden Pups erklärt haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Und eine der Dinge, die diese Serie einfach auch ausmachen, ist dieser Abenteuercharakter, den ja Star Wars vor allen Dingen die ersten Filme mit drin hatten, dieses, man kann es ja auch schon mit Indiana Jones vergleichen, dieses Fantastische, dieses Erleben von Dingen, die Fantasie, die da drin verwurstet wird, dann, wenn es schön gemacht ist und wenn es nett anzusehen ist, das wollte ich nämlich auch eben sagen, als du über sie geredet hast, als sie auf dem Planeten unterwegs sind, habe ich mir zwar auch gedacht, keine Atmosphäre, aber es sieht gut aus und passt zu dem Fantasy-Abenteuercharakter dieser gesamten Serie.
Absolut. Und dann kriegen wir noch ein paar X-Wings präsentiert. Ich hatte ja kurzzeitig die Hoffnung, ob wir dann hier diesen Captain, ach, ich vergesse immer den Namen, der bei Mandalorian und so weiter immer in den X-Wings sitzt, ob der dann dieses Mal auch, das ehrlich gesagt, das hätte ich sogar noch richtig abgefeiert, wenn der dann wieder drin gesessen wäre, ja. Das hätte ich richtig abgefeiert. Aber gut, dem war nicht so, ist aber auch nicht so schlimm. Und was ich auch so schön fand, jeder kann in dieser Serie mal in jeder Folge so ein bisschen leuchten, ja. Und hier ist jetzt halt zum Beispiel eben KB, die dann den Dialog mit Jot hat, über die wir noch gar nicht so gesprochen haben, warum sie zum Beispiel eigentlich diese Implantate hat, wird gar nicht so wirklich erklärt, wäre aber auch mal interessant zu wissen, ne. Also warum hat sie vielleicht irgendwie eine Behinderung, die damit ausgeglichen wird? Hatten die Eltern vielleicht mehr Geld und können sich deswegen sowas leisten? Ja, haben das irgendwie alle? Also ist eigentlich ja mal recht interessant zu sehen, ja? Oder wäre mal interessant zu fragen, warum sie es eigentlich nicht,
ja, aber auch nicht unbedingt relevant für die Story.
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
Passt das mit rein? Also ich stimme dir vollkommen zu. Es wäre interessant, da Bescheid zu wissen. Und dafür wird sich dann sowas wie Comics oder Bücher nochmal anbieten, um das Ganze zu vertiefen. Aber das Schöne ist, die Serie funktioniert einfach auf dem Level, dass man diesen Charakter oder die Technik nicht unbedingt hinterfragt.
Ganz genau. Und das ist eben das, was ich ja meine. Wenn du in der Story drin bist, dann fallen dir solche Sachen beim dritten, vierten Mal drüber nachdenken dann auf. Ja. Und da kann sich auch ein New Hope genauso wenig freisprechen, wie auch gute TNG-Folgen nicht von freisprechen. Ja. Wenn du drüber nachdenkst, haben die alle ihre Plotholes und so weiter und so weiter. Aber es geht darum, wie ich es beim ersten, zweiten Mal aufnehme. Und da habe ich eben das Gefühl, hier denke ich da nicht im ersten, zweiten, dritten Moment drüber nach, sondern bin einfach da drin und diese Dinge, die Kiddies dann auch erleben, wenn sie auf dem Mond dann plötzlich sich in dem Schiff in diese Geschütztürme setzen dürfen, ja. Und ganz ehrlich, wer hätte das als Kind denn nicht gewollt?
Ja. Deshalb passt das ja auch wieder aus der Perspektive der Kinder. Das ist ja der ganze Goonies-Ansatz, den wir haben und warum das eine Serie ist, die man auch mit älteren Kindern, jetzt nicht vielleicht mit 6-Jährigen, aber mit, sagen wir mal, so 10, 12 Jahre, das wäre ein Einstiegspunkt für Star Wars, für Live-Action-Star Wars.
Ich glaube sogar, dass man es, ja, das kannst du eigentlich wahrscheinlich auch mit 6, 7, 8-Jährigen gucken, je nachdem, wie sie drauf sind. Ne? Also wenn sie sehr schreckhaft sind, dann nicht. Aber ach, eigentlich geht's schon. Ach komm, es ist jetzt nicht. Ist jetzt
na, man muss schon aufpassen. Ich bin ja jetzt in der Umgebung von sehr vielen relativ jungen 5-6-jährigen Kindern unterwegs und da ist die Fantasie doch schon sehr wild. Ich glaube, mit unserer könnten wir das noch nicht gucken. Vielleicht mit meinem Neffen, der hätte vielleicht Spaß daran, aber ich glaube, lass es 8 bis 10 sein und das passt dann wieder für das Alter.
Ab wann hast du denn früher Ronja gesehen? Ronja Räubertochter, weißt du das noch, wie alt du da warst? Hast du das erste Mal gesehen?
Ich kann dir sowieso selten sagen, wann ich in welchem Alter womit angefangen habe. Erstens, was ja damals auch gar nicht so üblich war, dass man die ganze Zeit vom Fernsehen hing. Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nur die ersten drei Programme. Dann war halt die Sonntagscartoons und ähnliches, wo man dann reingeschaut hat. Und dann war man aber auch schon im Alter, war ich mindestens 10, 12, wo ich richtig angefangen habe, Disney Club und andere Sachen zu schauen. Vorher war man wirklich, und so blöd es sich klingt, waren wir draußen und haben im Dreck gewühlt und Staudämme in kleinen Bächen gebaut.
Ach, musst du eine Kindheit gehabt haben. Witzigerweise habe ich irgendwie beides gehabt, ne? Fantastisch, drei Programme, jede Menge Glotzezeit und war trotzdem draußen. Ich habe einfach ein besseres Zeitmanagement als ihr alle. Nee, ich komme nur deswegen drauf, weil ich jetzt über Weihnachten mal angefangen habe, dieses Ronja Räubertochter Remake anzuschauen. Und als ich mir dann ein paar Reviews... Aber man fragt sich halt, warum. Also es ist nicht schlecht, also es ist wirklich nicht schlecht, ja. Aber es ist halt ein sehr dünnes Buch auf 8 Folgen und wir sind noch nicht fertig. Also es wird 2 Staffeln geben davon. Und da haben sie halt dann zusätzlich Charakter und so weiter erfunden, die es halt nicht gibt. Und man fragt sich halt einfach, warum. Also klar, Money am Ende, schon klar, ne? Aber so, und jetzt ist es so, dass ich die Serie nicht gruseliger fand als das von früher, so, ja, also die Wildruden und die Gnome und so weiter, das ist auch in der alten, natürlich ist die Stop-Motion nicht so dolle wie jetzt hier da, die CGI-Effekte und so, aber vom Vibe kommt das schon ganz gut anders ran. Und jetzt habe ich schon Artikel gelesen, wo sich also jetzt Eltern bitterlich darüber beschweren, wie man sowas denn im Kinderprogramm zeigen könnte. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, boy, was für eine, ich habe es glaube ich schon öfter gesagt, ich wiederhole mich, was für eine Generation an Weicheiern wird hier rangezüchtet, ohne Witz, ne? Also Ronja Räubertochter habe ich mittags um 14 Uhr im Kinderprogramm gesehen und alles war gut, ja? Denn der Spirit der Serie, dieses, ja, ein bisschen Coming of Age wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so dieses Welterkunden, darum geht's ja. Und der wird super eingefangen. Ich meine, die rennt halt heute nicht mehr nackig rum, das war halt früher so, das machst du jetzt heute nicht mehr mit Kindern. Ja, und hältst mit der Kamera voll drauf, okay. Aber ansonsten, nee, also das ist wieder ein Gejammer, ey. Das ist auch Grund, warum ich keine Kinder habe.
380. Kommt ja auch wirklich ganz drauf an, was haben sie denn für... Ja, 1984 hat FSK 6. Was hat denn die Neues? Dürfte wahrscheinlich auch sowas in der Richtung sein. Ja, aber wenn man das vergleicht mit den ganzen alten, wenn man so einen alten Disney-Film wie Tarzan und der Zauberkessel hat, den man, der ist wirklich schwer ist, anderen Kindern mittlerweile vorzusetzen, weil der echt düster ist.
Der ist aber auch immer, nicht gut. Das muss ich halt auch dazu sagen.
Ja,
war
auch nicht gut, nee. Kommt aber auch immer auf den Film drauf an. Und wie du es eben auch gesagt hast, das sind halt die Sachen mit den Remakes. Ich finde, wenn man gute Regisseure hat, sollten die alle das Gleiche wie Robert Zemeckis machen und in ihre Machart dann Klausel mit reinpacken, dass niemals Back to the Future, Zurück in die Zukunft neu gedreht wird.
Vor allem, wenn du halt dem Ganzen nichts hinzuzufügen hast. Und das ist genau das, was ich dieser Ronja-Serie jetzt vorwerfe. Sie fügt natürlich jede Menge Sachen hinzu, aber einfach nur was halt sonst vielleicht... was wunderbar in den Film gepasst hat, lass es 3-Stunden-Serie, lass es eine 4-teilige Serie werden, ja, weil man da halt irgendwie eine 6- oder 8-teilige Serie draus machen muss, wenn man jetzt ja noch nicht fertig ist mit der Story, sondern noch eine 2. Staffel dranhängen muss, damit man das Buch erzählt hat. Das ist ehrlich gesagt Strecken um des Streckens willen. Und ansonsten, wenn du dann aber so Beat für Beat an dem Alten wieder dran klebst, weil das Buch es ja so vorgibt, ja, mei, dann brauchst du es halt auch ehrlich gesagt nicht neu machen. Aber gut, es ist wie es ist. Wir schweifen wieder ab.
Wir strecken auch übrigens wieder.
Wir strecken auch wieder. Deswegen gehen wir jetzt mal auf die Folge 4. Die heißt, ich kann nicht sagen, dass ich mich an Ed Etten erinnere. Also praktisch der Standardsatz von Smee. Can't say that I remember, I know what Etten, ja. Genau. Und ja, im Internet kommt die Folge ganz schlecht weg. Ich habe so was gelesen, vor 30 verplemperte Minuten, schwächste Folge bisher, kann ich jetzt ehrlich gar nicht sagen. Also, nö, weißt du, was mich die erinnert hat? Das hat mich an so eine TNG-Folge erinnert. Man kommt auf so einen Planeten und dann ist da halt so, die sind halt im Ewig, weil auf TNG sind ja Bürgerkriege immer ganz planetenweit, ne? Oder ein Kontinent gegen den anderen. Das ist immer alles ganz, ganz krass, im ganz großen Maßstab. Und ja, und dann löst man manchmal das Problem, manchmal löst man das Problem halt nicht und dann fliegt man wieder weiter. Und so hat mich das irgendwie dann daran erinnert. Deswegen fand ich das jetzt, ja, man hätte es vielleicht auch anders lösen können, aber eigentlich fand ich es ganz, ganz unterhaltsam. Ich habe mich nicht gelangweilt.
Nee, also mich hat sie auch ganz stark an solche Episoden erinnert. Vor allen Dingen musste ich an eine SG-1-Episode erinnern, die dann aber nicht ganz dazu gepasst hat, wo auch der Schauspieler von Odo mitgespielt hat, wo die ganze Zeit im Bunker sind und diese zwei Fraktionen gegeneinander kämpfen und dann am Ende rauskommt, dass die Fraktionen, mit denen sie zusammengekämpft haben, ja eher die Nazis auf dem Planeten sind. Ich dachte erst, es kommt erst so ein Twist damit rein. Aber es war diese typische Planet of the Week-Episode, die man hatte und die im Nachhinein für mich ganz gut reingepasst hat in den Vibe und die Atmosphäre dieser Serie, weil sie sich ja wirklich nicht unbedingt immer strikt nur auf die Story konzentrieren, sondern auch eher auf kleinere Konflikte und auf die Episode der Woche. Und deshalb hat es für mich ganz gut gepasst, aber man hat schon gemerkt, wie sie in dieser Transition von diesen klassischen Planet of the Week Folgen unterwegs war.
Ein kleines Detail, das vielleicht dazu beitragen könnte, warum der Planet so aussieht, wie er aussieht. Also sie dachten ja, sie kriegen von Kim den Weg zu Ed Etten, aber ja, sie haben einen Weg zu Ed Akron bekommen. So, und jetzt können wir uns natürlich noch stundenlang drüber auslassen, dass der Name noch eine Doppelbedeutung hat und so weiter und so weiter. Das will ich an der Stelle gar nicht machen. Nein, ich möchte euch auf ein kleines, aber wahrscheinlich übersehenes Detail hinweisen, das man im Orbit von Ed Akron sehen kann. Hast du eine Idee, was ich meinen könnte?
Boah, ich habe Wolken gesehen.
Na, bevor sie auf dem Planeten erinnern. Bevor sie, und ich gucke es gerade nochmal, bevor sie auf dem Planeten landen, sieht man im Orbit verschiedene, ja, sagen wir mal Satelliten oder Raumstationen oder sonst irgendwas. Und man kann nicht genau sagen, was es ist. Aber es sind so, die haben so eine große Sphäre und sind dann unten spitz zulaufend mit sozusagen Schlaufen spitz Richtung Planeten zu. Und der Planet ist ja zerstört. Und es könnte durchaus sein, ich weiß nicht, ob das jemals aufgeklärt wird, aber das Ganze sieht unglaublich ähnlich aus den Weltenzerstörern von Operation Cinder. Und Operation Cinder war sozusagen Palpatines Notfallplan, der ausgelöst werden sollte, sollte er jemals abgesetzt werden. Dann hat er nämlich, okay, um bestimmte Welten, hat er nämlich diese, ja, nennen wir es mal, World Devastator, stimmt nicht, weil das sind wieder andere Maschinen, aber halt diese Satelliten platziert, die dann im Falle eines Falles diese Welten zerstören sollten. Damit, okay, sie niemals konnten.
So wie
damit
die Nazis, als sie sich zum Beispiel aus Finnland zurückgezogen haben und alles abgebrannt haben.
Sozusagen, genau, das Prinzip der verbrannten Erde, ganz genau. Ja. Und diese Operation Cinder wird meines Wissens erwähnt, und da kommen auch diese Satelliten vor, war es dieses Star Wars Rogue Squadron, und also das für jetzt für die PSC 5.
Ja, habe ich nicht gespielt.
Bin mir gerade nicht sicher. Oder war es die Solo-Mission von Battlefield 2? Es könnte auch die Solo-Mission von Battlefield 2 gewesen sein. Bin mir gerade nicht mehr so sicher. In irgendeinem Star Wars-Spiel spielt ihr am Anfang eine TIE Fighter-Pilotin, die natürlich dann wieder zu den Rebellen überläuft nach einer Weile. Und entweder war das Rogue Squadron oder es war Battlefield 2, die Solo-Mission. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber da wird diese Operation Cinder eben erwähnt. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ist. Ja, denn das würde ja auch Sinn machen, denn dieser Planet Akron gehört ja zu den Juwelen der alten Republik. Also das sind ja Key Planets. Die sind ja wichtig, ja. Und von daher macht es also durchaus Sinn, die vielleicht zu zerstören. Und vielleicht hätte ja Etten auch zerstört werden sollen, aber das war halt irgendwie nicht, war halt kaputt. Oder irgendjemand, vielleicht der Supervisor, hat dem Ganzen ja Einhalt geboten.
Das würde natürlich dafür sprechen, dass der Supervisor vielleicht doch am Ende sowas wie ein Jedi ist oder jemand, der nur den Leuten was Gutes haben wollte. Vielleicht ein Jedi, der Order 66 entkommen ist, könnte man ja auch mal wieder mit reinbringen.
Weil es ja auch frappierend ist, dass die beiden Planeten anscheinend ja, also abgesehen davon, dass sie zufälligerweise an der gleichen Stelle landen, also dass sie ja anscheinend gespiegelt sind. Also es gibt ja da exakt die gleichen Dinge an exakt der gleichen Stelle.
Ja, wird ja sicherlich auch irgendwie mit den anderen Planeten so gewesen sein, die da in dieser Runde, in diesem Rondell da aufgetaucht sind. wenn man sagt, wenn man jetzt wieder auf dieses Great Work eingeht, wäre es spannend, wofür die da gearbeitet haben. Also wenn 6 Planeten oder wie viele es am Ende waren, an einer großen Sache gearbeitet haben, vielleicht am Wohlergehen der Republik, wer weiß es. Aber dann dürften wir die ja auch nicht ganz so geheim, obwohl so eine Münzfabrik ist ja auch sehr gesichert. Das stimmt schon, das ist die Münzprägung, da kommen ja auch keine ran. Die ganzen Geldscheinfabriken und so.
Ja.
Die gut, also Bundesdruckerei,
das die war das genau. Bundesdruckerei, genau. Also man landet jetzt auf diesem Planeten, denkt, man wäre erst zu Hause, stellt dann fest, huch, da ist irgendwie was anders. Ich hatte so kurzzeitig die Sorge, dass wir jetzt hier so eine Zeitreisenummer abziehen. So hoch, wir sind irgendwie, die Frage ist nicht wo, sondern wann. Aber das war ja dann Gott sei Dank nicht der Fall. Und wir sind auf einem Planeten, auf dem also Krieg und Chaos herrscht. Und eigentlich weiß keiner so genau, warum. Es ist so Krieg, weil halt Krieg ist, weil es halt immer schon so war.
Was ich mich da eher gefragt habe, als sie auf dem Planeten dann gelandet sind, habe ich mich weniger um die Fraktionen da gekümmert, sondern immer wieder gefragt, ob sie das denn jetzt auch noch lösen, wer dann am Ende diese automatisierte Steuerung, die Anflugsteuerung aktiviert hat, weil das wird ja gar nicht aufgeklärt, wo sie dann gelandet wären, wer dahinter steckt.
Ja, um ehrlich zu sein, das Detail ging mir über die Freude über die Operation Cinder irgendwie unter. Ich habe mich dann nur so gefragt, wer dieser kopflose Anführer sein soll. Aber weil bei dieser Statue, also ich habe es mir jetzt auch noch 2-3 Mal so ein bisschen als Still angeguckt. Ich sehe da nichts drin. Also ich wüsste jetzt nicht, wessen Kopf da jetzt da drauf. Was ich natürlich sehr wohl gesehen habe, sind die Teile der Uniform, die man bei dieser kriegerischen Fraktion feststellt, die ja aus, ich weiß gar nicht, die Helme kennen wir von den AT-ST-Drivern und die wurden dann jetzt aber auch nochmal bei Andor, ich glaube, hatte das sozusagen die, ja, ich glaube, die Polizei auf dem einen Planeten hatte die auf. Also, und dann waren das aber auch die klassischen Infanteriehelme des Imperiums, wenn es jetzt keine Stormtrooper-Helme waren. Und die hatten die auch auf. Also, ja, das war, wobei ich war, dass das Mädchen, wie hieß sie, glaube ich, Yopi oder so, sie hat einfach nur einen US-amerikanischen Helm aus dem Zweiten Weltkrieg auf. Ach, weil ich mir auch mal so denke, ein bisschen mehr, nicht gerade den ersten Helm nehmen, der rumliegt, aber okay. Und die anderen hatten halt eben diese imperialen Infanteriehelme auf, zumindest zum Teil. Also es kann dann auch schon wieder was mit dem Imperium zu tun haben, aber vielleicht interpretiere ich da auch einfach zu viel rein.
Da habe ich eher, ich glaube, das war in der nächsten Episode mir gedacht, da wird sich Chris ganz sicher drüber aufgeregen, dass diese Dataports wie USB-Stecker aussehen.
Aber es gibt auch die klassischen Runden. Der kam ja auch schon vor. Der klassische Runde kam auch schon vor. Ja, stimmt, ist mir aufgefallen. Aber war jetzt, wie gesagt, ich bin bei der Serie, bin ich so, weil ich so freudig das gucke und das so sehe, bin ich so gar nicht im, ich habe wirklich nichts gefunden, wo ich mich bisher so aufregen könnte. Außer vielleicht, dass uns diese Episode, ja, dass es vielleicht ein bisschen gestreckt war. Aber ganz ehrlich, ich war gut unterhalten. Also von daher fand ich es auch nicht gestreckt. Punkt.
Ja. Ja. Ich fand es noch nicht mal gestreckt, ich fand es sogar relativ abgekürzt, weil für das, was sie am Ende aufgebaut haben, die Kinderarmee und das Trainieren, geht's relativ flott vorbei und dass einfach nur Jot da rüberkommt und sagt, ja, jetzt seid ihr frei, ist gut.
So, und das ist ja was, das ging mir ein bisschen zu leicht. Glaube ich, ja gut, ich meine, er hat einfach das Geld halt hingelegt. Aber
das haben wir ja nicht gesehen und das ist das Problem. Also da hätte er irgendwie die Verhandlungen hätten wir sehen müssen. Mhm. Da fehlt uns ein wichtiger Teil der Geschichte, der, glaube ich, auch nicht mehr aufgeklärt wird.
Weil meinst du, es wird nicht mehr aufgeklärt? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja,
Dafür ist es zu unwichtig. Das hätte aufgeklärt werden können in so typischen Flashbacks, kurz bevor er seinen Sinneswandel hat in der nächsten Episode. Oder da dieser Aha-Moment, er hat die ganze Zeit gegen uns gearbeitet, dann hätte man das in Rückblenden nochmal zeigen können. Aber dafür war das jetzt auf dem Planeten zu unwichtig. Dafür haben sie an anderer Stelle zu oft gezeigt, wie viele Verbindungen er in die Unterwelt hat und wie viele verschiedene Namen er da hat. Um dieses Detail geheim zu halten, das ist, glaube ich, kein wichtiges Detail mehr.
Ja, okay. Auf jeden Fall war das die Nil-Episode, wenn man so will. Ja, also jeder kriegt ja so seine eigene Episode und das war so ein bisschen die Neil-Episode und mir tut der Schauspieler so leid. Also auf der einen Seite tut er mir nicht leid, weil er kann halt noch in den Supermarkt gehen und einkaufen. Auf der anderen Seite tut er mir leid, weil man wird ihn halt einfach nie erkennen. Also du könntest halt auch jetzt irgendjemand auf eine Con setzen und sagen, das war der. Die Hälfte wird's gar nicht merken.
Du, aber das hast du ja bei der Hälfte der Star Wars Leute, sei es die IG 33 gebaut haben oder irgendwas, die sieht man ja auch alle nicht. Oder derjenige, der in einem Jabba the Hutt Kostüm war, wie soll man sich an die erinnern? Heutzutage werden da Prominente reingesetzt, aber damals waren es einfach nur bezahlte Schauspieler und Puppenspieler.
Ja gut, und hier wird's ja sozusagen auch zum Teil von der vom Animateur, wie nennt man das so, Animateur, ja, Puppenspieler gespielt, ja, und eben auf der anderen Seite halt von dem Kind, das drin steckt. Also, ich meine, deswegen fand ich es ja so schön, dass in den Behind the Scenes Videos auch ausreichend gewürdigt ist, damit man das Kind dann auch mal sieht, weil der macht das wirklich putzig. Ja.
Wo ich mich frage, bevor wir jetzt zur letzten Episode oder zu dem rübergehen zum Finale dieser Episode. Also, soweit ich gelesen habe, sind die Zuschauerzahlen nicht sehr ermutigend für das, was die Serie uns gerade bringt. Ob Acolyte uns zu sehr geburnt hat, wer weiß. Andererseits wird so ein Andor Staffel 2, glaube ich, über 300 Millionen kosten. Und die hier hat vom Budget, soweit ich gelesen habe, nur 136 Millionen gekostet.
Was uns mal wieder zeigt, gibt den Leuten einfach weniger Geld, dann sind sie gezwungen, was Gescheites damit zu machen.
Auf jeden Fall. Obwohl Andor wohl so extrem teuer geworden ist, weil sie auf reale Schauplätze, auf Puppen und alles andere gesetzt haben und nicht nur auf CGI.
Ja, alles gut. Aber was ich damit sagen will, das ist ja jetzt wirklich eine Serie. Und ich meine, Acolyte ist bei uns ja jetzt auch gnädig weggekommen. Ja, also es ist ja, wir haben es ja jetzt, weiß Gott, nicht so in die Tonne gekloppt wie alles andere. Aber das ist ja jetzt eine Serie, hinter der sich doch alle Star Wars Fans einmal wieder vereinigen können. Also da war ja sogar Andor. Und du weißt, ich mochte es am Anfang nicht so. Ich musste wirklich erst warm werden mit Andor, ja. Und weil ich immer gesagt habe, ach, die Story interessiert mich überhaupt nicht von dem Typen und bla. Und dann waren so diese, ach, habe ich auch das Gefühl, man hat sich nicht in vielen Sachen nicht so Mühe gegeben bei dem einen oder anderen. Und bin dann erst wirklich im Laufe der Zeit mit dem Ganzen warm geworden. Und hier war ich relativ schnell drin. Und das ist sowas, das versprüht einfach, wir haben es mehrfach gesagt, so diesen alten Vibe. Und ich glaube, das ist ja das, was doch das Gros, wenn nicht sogar alle Star Wars Fans vereint. Man möchte so dieses Gefühl haben, wie als man zum ersten Mal in New Hope gesehen hat. So, das Gefühl möchte man doch wieder haben. Und das haben sie in Rogue One geschafft zu rekonstruieren. Und sie haben es jetzt hier mit Abstrichen. Aber sie haben es durch dieses, vielleicht jetzt nicht das New Hope Gefühl geschafft, aber sie haben so dieses 80er Jahre Abenteuerding geschafft. Und dann denke ich mir so, da sind wir wieder bei dem, was ich ja halt immer sage. Überlegt euch doch, was die Markenkerne sind. Überlegt euch, warum die Leute überhaupt Fans geworden sind. Natürlich ist das auch irgendwann ausgenudelt. Du kannst jetzt nicht fünfmal eine Skeleton Crew Show machen. Irgendwann ist das Thema auch durch. Okay, ja. Aber deswegen kann man sich ja mal kreative Schreiber holen, die halt nicht irgendeine Agenda durchdrücken wollen, die irgendwelche Checkboxen abhaken wollen oder sonst irgendwas und einfach eine gute Geschichte erzählen wollen. Und wenn ich eine gute Geschichte erzähle, dann ist es mir völlig scheißdrecksbums egal, wie die aussehen, welche Pronomen die haben oder sonst irgendwas. Wie übrigens bei Black Duff, by the way. Und dann ist mir das völlig egal. Und ich hoffe wirklich, dass auch wenn das jetzt so ein bisschen unter ferner Liefen läuft, dass das so ein, und du hast es ja bei Lower Decks, hast es ja bei Star Trek auch mehr oder weniger gehabt. Wobei ich halt da für mich immer noch das Problem habe, dass halt ich das nicht so hundertprozentig für voll nehmen kann, weil es halt ein Cartoon ist, aber that's just me. Ne? Das ist jetzt einfach nur meine Sicht der Dinge. Wäre das hier ein Cartoon, hätte ich auch so meine Probleme damit, das für voll zu nehmen. Deswegen fremdel ich auch mit Rebels und auch mit Clone Wars, auch wenn ich durchaus anerkenne, dass es da gute Geschichten gibt, aber ich mag einfach den Stil, den Look nicht. Ja, das ist nicht mein Animationslook. Ich finde den nicht, finde ich nicht gut, Bad Batch und so. Ich gucke das aus Chronistenpflicht. Aber das Ding gucke ich einfach gerne und richtig gern geguckt, habe ich dann nämlich die nächste Folge. Und weil die hat so richtig, richtig Spaß gemacht, die trägt nämlich dann auch den Titel, ihr habt noch viel über Piraten zu lernen. Und am Ende der Folge 4 erkennt man, bekommen sie also weitere Koordinaten. Wir sind also ein bisschen bei der Schnitzeljagd. Der Smee greift die dann noch an, weil es halt dann nochmal so einen Twist gab mit den Koordinaten von Ed Attin. Aber jetzt haben sie erstmal andere Koordinaten, nämlich zum, und dann sind wir doch fast wieder beim Schatzplaneten, den wir in der letzten Folge erwähnt haben.
Ja. Definitiv. Also das hat sehr viele, aber ich glaube, das ist noch mehr eine Anlehnung auf Goonies, wie wir es hier haben. Also das ist ja Goonies-Hommage perfekt, würde ich sagen.
Ja, und auch so ein kleiner Seitenhieb auf unsere moderne Gesellschaft, denn das Piratenversteck ist jetzt kein Piratenversteck mehr, beziehungsweise weil es den prominenten Ruf als Piratenversteck hat, hat man jetzt ein Freizeithotel draus gemacht.
Ja, und es ist einfach, ich meine, manchmal ist Star Wars Slapstick ja so cringe. Jar Jar Binks cringe.
Ja.
Aber dass sie jetzt hier SM-33 die ganze Zeit behindert haben zu kämpfen, es war schon sehr amüsant. Das war mein Humor.
mein Lacher der Folge, also neben vielen Lachern dieser Folge, wirklich, also ich habe mehr als einmal gelacht, weil es einfach Spaß gemacht hat, dem ganzen Ding dazu zu gucken, war dieser eine Bedienstete, wo dieser Hut, dieser Hutte im Schlammbad liegt.
Ja, auch nicht schon wieder.
Ja, so, not again, sir, not again. Und ich habe mich so gefragt, so, wird er jedes Mal aufs Neue verspeist oder sind das irgendwie so seine Kollegen, die jedes Mal da verspeist werden? Nein, auch sonst war das wirklich, das passte einfach rein. Das war nicht so ein erzwungener Humor, sondern es war sich selbstbewusst, also es kennt seine Klischees, ja, oder seine Tropes, die es bedienen will, und bedient die auch dann teilweise ja so in your face, dass es halt dann schon wieder lustig wird. Ja, also ja, dass die Kinder dann eben so als alte Weise dann halt da eben rauskommen, ja. Ich dachte erst, die stapeln sich übereinander, weißt du, so jeder auf die Schulter vom anderen.
Ja, das wäre, glaube ich, zu abwegig gewesen.
Ja, ja, aber
passt. Aber die alten Weisen, dass sie immer noch die alten Weisen für die alten Weisen genommen haben, auch als er dann aufgeflogen ist, das war schon sehr amüsant.
Genau, und der Smee die ganze Zeit die Handtücher tragen musste. Genau, und dann sind
wo ich mich eher gefragt habe, bei dem Luxusplaneten, das war für mich ja eine ganz klare Anspielung auch nochmal auf den Casino-Planeten in Last Jedi. Und damit bist du jetzt hier besser klargekommen als mit dem Casino-Planeten auf Last Jedi, richtig?
Ja, weil es der Casino-Planet in Last Jedi, damit bin ich deswegen nicht klar gekommen, weil das halt eine komplett unnötige Sidequest war, die halt völliger Quatsch war. Also das war halt, die war halt von vorne bis hinten einfach unnötig. Du hättest den Code-Knacker halt tausendmal anders einführen können und tausendmal besser einführen können, als so, dass sie ihn zufällig dann im Knast treffen. Gut, jetzt treffen sie hier den Jot auch zufällig im Knast, aber das wissen wir ja noch nicht, ob es so ein Zufall war. So. Und von daher, ja, darum ging es mir. Und weil das dann auch so eine, wir brauchen noch eine Cantina-Szene, weißt du, das hatte so, wir müssen jetzt so ganz, ganz viel noch lustig sein. Und das passte halt überhaupt nicht rein. Und hier ist es aber einfach etwas dezent. Und trotzdem hast du deine Message rübergebracht, ja. Und ich meine, da kommen natürlich auch Sachen von Canto Bight vor, zum Beispiel diese Luxusjachten, die hat man, glaube ich, auf Canto Bight gesehen, die da rumfliegen, zumindest am Anfang. Und das war also wirklich eine schöne Sache. Dann auch eine kleine Anspielung auf Mandalorian, nämlich dass die Packet dann ja gesagt hat, oh, ich weiß nicht, ob auf dich ein Kopfgeld ausgesetzt wird, ich habe ja meine Packs noch nicht angeschaut, ja.
Ja.
Und solche Sachen. Und das sind so diese kleinen Dinge, wo ich denke, so, das verwebt sich dann wirklich sehr, sehr schön. Ich hätte gedacht, dass der Jot ein bisschen souveräner an der Rezeption reagiert, ja. Aber gut, am Ende machen es halt dann die Credits in Mint Condition.
Genau. Ja. Ich bin wirklich gespannt auf seine Backstory, was da noch hinterkommt. Ich dachte ja ganz stark, dass er mit dem Schiff verbunden ist, auf dem die unterwegs sind. Aber er kennt ja scheinbar nur diese Piratenstory. Ob er dann Smooth hier bei dem war. Aber ich glaube, dafür war der Pirat einfach zu alt. Dafür war auch das ganze Schiff rund um die Piratencrew zu halten. Das muss ja wahrscheinlich schon passiert sein, lange vor dem Imperium, denke ich mal.
Ja, also das Schiff, das heißt hier Onyx Cinder und das ist natürlich ein bisschen, also Onyx ist ja schwarz, ne, als Farbe.
Ja.
Und Cinder ist ja, ist das, was ist das Cinder nochmal? Ist das nicht auch ein Gestein? Funke. Bitte?
Cinder ist doch eher Funke, oder?
Nee, das ist Tinder. Cinder ist Asche. So, schwarze Asche. Okay, ja. Schwarze Asche heißt es.
Cinder, genau.
Genau. Ja. Schwarze Asche. Und ja, könnte man jetzt sagen, ist halt irgendwie so auch ein anderes Wort für Black Pearl, aber wäre jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Ja. Aber es ist halt ein sehr altes Schiff, das es ist. Es ist also vor dem großen Krieg schon gebaut wurde. Mir ist dann auch aufgefallen, dass das Cockpit ja gar nicht vorne ist, also so seitlich, ja, angebracht ist. Da frage ich mich auch immer, macht das Sinn beim Fliegen, aber egal. Und
das ist ja für ein Raumschiff ja immer egal. Diese ganze Stromlinienform ist ja auch für ein Raumschiff völlig egal. Kann ja alles überall sein. Du musst ja nicht nach draußen gucken.
Ja, ja, schon klar, aber dass ich halt weiß, ob ich irgendwo, wenn ich durch was Engeres fliege, ob ich da rechts und links anstoße oder so, keine Ahnung, weiß ich, ob das, wenn ich einparke, ja, ob das da Sinn macht. Ja, und dieser Captain, der da erwähnt wird, den sehen wir ja dann wahrscheinlich auch in so einer Art Hologramm, so könnte man sich denken, ja, und der, ja, ich glaube, der wird aber jetzt, der ist immer nur für diese Serie neu erfunden worden, der sagt mir gar nichts, wie überhaupt so diese ganzen Piratengeschichten, es sind, glaube ich, wirklich jetzt für diese Serie neu erfunden worden. Und ich bin mir auch noch nicht sicher.
Was sagst du denn eher zu der Theorie, dass SM-33 am Ende der Captain sein wird?
Ich könnte mir vorstellen, dass
vielleicht... Also die Theorie gilt, dass er am Ende der Captain war und die Befehle gegeben hat, weil er als Droide eher so der Unparteiische sein kann und der dann dafür gesorgt hat, dass die auf dem Planeten geknallt sind und seine Memory Banks sind dadurch, hat er selber gelöscht, sodass er sich nur dran erinnern kann, dass er Teil der Crew war. Also, und deshalb sieht man nicht das Gesicht oder die Figur von dem in dem Hologramm, weil sich dann herausstellt, dass er es war. Ja.
Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie so eine. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht irgendwie so der, das haben wir in Star Wars schon gehabt, so dass der Geist von ihm da in dem Ruiden steckt. Weißt du, dass er so sein, bevor es vor seinem Tod sich in den Druiden transferiert hat? Hm.
Also ich glaube, es hat schon eine Bewandtnis, dass wir in dem Hologramm, dass das Hologramm so defekt war. Dass
ja, ja, absolut, sehen konnten. Absolut.
Und das heißt ja, ihn müssen wir in irgendeiner Art und Weise schon gesehen haben in der Serie. Sonst würden sie es nicht so verbergen. Oder vielleicht sogar die Kinder müssen ihn gesehen haben. Oder Jot hat ihn schon gesehen. Aber zumindest wir als Zuschauer müssen ihn gesehen haben, weil sonst macht das ja keinen Sinn, sein Gesicht zu verbergen.
Na gut, ich sag mal so, es kann ja sein, dass vielleicht irgendwie noch eine Gummihülle um den Droiden rum war oder so. Ja, kann ja sein.
Ja.
Ich meine, der hat ja auch ein Holzbein, also in Anführungszeichen ein Holzbein, das ist ja auch ungewöhnlich für einen Droiden. Also warum sollte ein Droiden ein Holzbein haben? Ja, also ein Stumpfbein, ein normales. Also ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass dann aber vielleicht halt eben irgendwie, dass wir als Zuschauer dann schon erkennen, wer das sein soll, aber dass das für die Piraten kein
Droide war. Holzbein hat ja eigentlich auch eher der Piratenkapitän, ne?
Ja, meine ich ja. Bin geneigt, dem Recht zu geben, aber nicht in seiner Funktion oder nicht in seinem Erscheinungsbild als Droide, sondern dass die vielleicht gar nicht wussten, dass das ein Droide ist. Und erst als sie rausbekommen haben, dass das ein Droide ist, haben die dann gemeutert.
Okay, ja. Weil ich meine, es wird ja auch dann dazu wieder passen, dass er derjenige war, der die Koordinaten zu Ed-Edin zerstört hat, auch auf dem Planeten.
Ja.
Dass er dann am Ende der war, der in charge war, der das Sagen hatte.
Ja, ja. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, aber ich glaube, wie gesagt, also ich gehe damit, dass der Smee das sein könnte, aber dann nicht in seiner, also dann wussten die nicht, dass es ein Droide ist. Weil Droiden sind im Star Wars Universum einfach Sklaven. Also die kriegen keine, keine Führungsposition in dem Sinne. Und deswegen glaube ich, dass dann die Crew nicht wusste, dass es ein Droide ist. Vielleicht, weil er von jemand anders gesteuert wurde. Und als sie es rausgekriegt haben, dann haben sie ihn halt eben deaktiviert, Memory Banks gelöscht, was auch immer. Irgendwie sowas.
Ja. Oder, ja, ich meine, wenn so sehr ich mir es jetzt zusammenreime, es würde ja auch zu der Theorie passen, die wir eben gesagt haben, dass hinter Ed Atten der Supervisor auch ein Droide sein könnte. Also hätten wir gleich mehrere Droiden als Führungspersonen in einer Rolle, die wir bisher noch nicht hatten. Also auch ein Star Wars First.
Ja, vielleicht, aber dann wussten es halt die Humanoiden nicht. Ja, okay. Also so würde ich es halt eben machen. Ja gut, meine, und dann, nachdem wir also eine kleine Verfolgungsjagd durch das lustige Schlammbad hatten, wo wir noch so die Konferenz des Bankenclans im Hintergrund mitbekommen und so weiter, dann gehen wir ja voll Goonies. Also wenn es bisher noch nicht Goonies war, jetzt, ja, also volle Kanne. Mit Fallen, mit Säurebädern und einer Schatzkammer.
Oh, es war auch aber echt fies reaktiviert, das Säurebad.
So, und in dieser Schatzkammer, da liegt jetzt was rum. Damit hatte ich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr gerechnet. Nämlich ein Lichtschwert. Ich fand es auch sehr schön, dann, weil ich dachte so, es ist halt genauso das, also wirklich, es ist genauso diese Sachen, die mich teilweise bei den ganzen Sequels ein bisschen aufgeregt haben, die sie hier einfach, das ist subvert your expectations, weil du doch immer den Brian Johnson so hochhältst, ne, mit subvert your expectations. Das ist hier subvert my expectations, wenn nämlich der Wim dann das Lichtschwert hochhält und ich denke mir so, jetzt bitte nicht das Kind, nein, nicht wie Finn damals, der auf einmal auch wusste, wie es funktioniert, nein, sondern er drückt halt auf den Knopf und es ist das falsche Ende, großartig.
Du, ich hatte mir, großartig. Ich habe die ganze Zeit gedacht, er nimmt's in die Hand und genauso wie das passieren. Ich dachte, oh bitte macht jetzt nicht, dass das Lichtschwert falsch rum ist und genau so.
Echt? Habe ich jetzt nicht gesagt.
Es hat in die Szene reingepasst und ich hätte es auch lächerlich gefunden, wenn er jetzt das Lichtschwert geschwungen hätte. Dann hätte man es wenigstens so noch machen können. Er hätte es aktiviert und Jot holt's ihm direkt aus der Hand raus.
So fand ich es wirklich lustig gespielt, weil es auch nochmal eine Anspielung auf den grünen Knopf in der ersten Folge war. Oder in der zweiten, glaube ich, war das. Der dann eben auch auf den Knopf drückt, der ja auch falsch rum war.
Und es ist im Character.
Es passt einfach dazu, dass es dann wirklich ist. Und das ist ja auch hier, wenn wir dann nochmal eben Stichwort Character machen, hier hat ja auch Fern jetzt ihren schwachen Moment. Und deswegen auch ein Grund mehr, jetzt spätestens nach dieser Folge, lieber El Mercy, musst du echt davon weggehen, dass die Kiddies irgendwelche Mary Sues oder sonst irgendwas sind. Nein, überhaupt nicht. Es sind am Ende Kinder, die natürlich sich ein bisschen groß gemacht haben, die sie ein bisschen aufgespielt haben. Aber am Ende ist jeder auf seine Weise dann doch irgendwo ein Kind. Und das finde ich so herrlich sympathisch. Und nochmal, Kindercharaktere sind mit das, was du am meisten verkacken kannst, ja. Und das haben sie hier bisher einfach nicht getan. Und es sind natürlich alles, was jetzt die Gegenspieler angeht, das sind natürlich alles Abziehbildchen. Das ist ja auch klar, aber das soll ja auch genau so sein. Ja, trotzdem, ich glaube, können wir uns einig sein, auch wenn der Jot jetzt hier nochmal ein bisschen der Böse ist, am Ende des Tages wird er die Kiddies natürlich retten, oder wenn er sie nicht retten muss, dann zumindest sich auf ihre Seite stellen. Also das ist, davon können wir, glaube ich,
ausgehen. Das ist ja auch schön, wie du es gerade gesagt hast, die Kindercharaktere sind Kindercharaktere. Sie sind am Ende nicht die Helden, jedenfalls nicht an dieser Stelle, die genau das retten können und die nochmal den cleveren Trick aus der Hose ziehen und dann passt's. Nee, jetzt wurden sie als Kinder besiegt und die hätten auch nicht mal ansatzweise eine Chance gegen die beiden gehabt. Und das macht das Ganze sympathisch. Und das macht es sympathisch, dass er hier halt der Niederträchtige ist. Das kennt man, das ist etwas Vertrautes und man weiß, wie es ausgeht. Es ist trotzdem schön erzählt. Und dann ist eine Geschichte auch weiterhin gut, selbst wenn man weiß, in welche Richtung es hingeht.
Und weißt du, wer in dem Zusammenhang eigentlich eher eine Mary Sue ist? Kevin allein zu Hause.
Achso, Kevin allein zu Hause. Ah, Kevin, ja.
Ja?
Doch, das sowieso. Ja, der kann ja alles.
Exakt, der kann alles. Und ich habe zu Weihnachten dann auch nochmal in Kevin Allein zu Hause, in Kevin Allein New York reingeseppt. Da wird das ja nochmal mehr auf die Spitze getrieben. Ja,
wer mir doch nur Trump sehen.
Insofern habe ich es gar nicht mehr geschafft. Ich habe den, glaube ich, auch noch nie wirklich ganz unterm Stück gesehen, ist mir da so aufgefallen. Immer echt? Nur so mal reingesappt und ja, ich war jetzt nie der große Home Alone Fan, muss ich ganz ehrlich sagen.
Doch, das war, also Kevin Allein zu aus, das war so, das war in den 90ern, das war noch Jugend, Kindheit bei mir, wo ich auch dann sowas wie Juniors Freier Tag oder Richie Rich gesehen habe. Sowas.
Ja, seitdem hießen die Kinder alle Kevin. Aber das ist ja Gott sei Dank vorbei. Nein, aber das ist dann ehrlich gesagt so ein Kind, das for absolutely no fucking reason, ja, alles Mögliche schnell basteln kann und alles irgendwie weiß und natürlich den Erwachsenen immer, also das ist natürlich hier, soll es so sein, weil das Teil des Gags ist, okay, aber diese Kinder sind ja nicht so. Ja, ja. Und dann wären es nervige Kinder, weil vier davon auf einem Haufen, das wäre dann wirklich ein bisschen albern. Aber so, muss ich sagen, habe ich weiterhin meinen Spaß damit, auch wenn es nur noch drei Folgen sind, 6, 7 und 8. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin guter Dinge, dass wir auch jetzt so langsam, also wäre es jetzt ein Film, würden wir jetzt ja schon auf die Zielgerade einbiegen. Und das ist doch super. Wir haben jetzt noch knapp 90 Minuten Zeit, je nachdem, wie lang die Folgen gehen. Ja, sagen wir mal eine halbe Stunde pro Folge, haben wir jetzt ungefähr noch 90 Minuten Zeit. Und wir biegen jetzt schon, hoffentlich, ganz ehrlich, hoffentlich, auf die Zielgerade ein, dass jetzt nicht noch irgendwie 5 andere Fässer aufgemacht werden, sondern dass man jetzt den nächsten Hinweis findet und dann jetzt sozusagen Richtung Heimat, dann werden noch ein paar Sachen aufgeklärt und dann sind wir aber nochmal eine Verfolgungsjagd am Ende, dann kriegt Jot noch seinen Redemption-Arc und dann war's das. Und da bin ich wirklich im Moment sehr, 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 sehr entspannt, dass wir das in 3 Folgen ganz, ganz, ganz locker hinkriegen. Und du
wenn
weißt,
sie nicht den Fehler machen und die nächste Folge eine Füller-Episode wird.
Richtig, ganz genau. Und bisher waren es aber keine. Bisher hat uns jede Folge weitergebracht.
Ja, das stimmt. Wen hatten wir bisher? Wir hatten, welche Kinder standen im Vordergrund? Der Blaue im Vordergrund.
Geniel hatte seine Episode. Das würde ich jetzt sagen, war jetzt so Fern-Episode. Naja, KB so ein bisschen auf dem Mondplaneten so. Ja, Wim braucht jetzt eigentlich noch so seine, weil Wim ist jetzt ja gerade ein bisschen angeknackst innerlich.
Ja. Und dann hätten wir, stimmt, wenn wir Wim hatten, dann hätten wir noch eine Jot-Episode und eine SM-33-Episode.
Ja, sowas in der Art, genau. Könnte mir vorstellen, dass die nächste Folge so eine SM-33-Episode wird.
Na, vielleicht, genau. Vielleicht entdecken sie eine Databank nochmal im Schatz, in der Schatzkammer da unten.
Irgendwie sowas, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ja, also, wir bleiben dabei, wir gucken es sehr, sehr, sehr gerne. Ob wir jetzt die nächsten 2 Folgen besprechen oder ob wir dann wieder 3 zusammen sprechen, das müssen wir mal schauen, wie es unsere Zeit hergibt. Aber wir hoffen, ihr habt auch viel Spaß mit unserer Besprechung. Und wenn es euch heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben nach. Und vor allem kommt am 25.01. ins Rabbit Hole Theater nach Essen. Da ist Eos Andi zu Gast, wenn wir wieder eine neue Christmas-Show machen. Das wird ganz fantastisch. Ihr findet Karten auf rabbithole-theater.de/nerdychristmas. Das wird ganz, ganz großartig werden. Und dann danken wir euch auch für eure Zeit, die ihr mit den insgesamt 40 Folgen, die wir dieses Jahr veröffentlicht haben, verbracht habt. Das sind ja also über 50, 60 Stunden könnt ihr euch da mit uns auf die Ohren geben. Das ist ja wirklich nicht selbstverständlich. Also von daher, liebe Höris da draußen, vielen lieben Dank dafür und seid gewiss, es geht auch nächstes Jahr weiter. Wir planen ganz, ganz viele Sachen. Also auf jeden Fall geht's mit Nerdizismus weiter. Müssen wir gucken, wir brauchen wieder mal ein bisschen mehr Filme und so, ein bisschen mehr noch Struktur reinbringen. Wir haben uns ein paar Sachen überlegt. Seid gespannt auf was Großem. Das wird euch auf jeden Fall gefallen. Uns gefällt es auch jetzt schon. Wir arbeiten schon ein bisschen dran. Also, ja, haben wieder Sachen versprochen, die wir nicht halten können. Bis es soweit ist.
Wenn wir regelmäßiger wären mit so einer Episodenanzahl, hätten wir ja fast jede Woche eine rausbringen können.
Genau, hätten wir fast jede Woche. Dafür hauen wir manchmal auch 2 oder 3 die Woche raus, um dann 4 Wochen nichts zu machen.
Ja.
Ja, und du machst dir eh einen schlanken Fuß, weil du bei der Walking Dead Challenge schon gar nicht mehr dabei bist.
Ja. Ja. Dafür habe ich auch 2 nicht so schlanke kleine Füchse hier rumspringen.
ja, betonst du noch mehr. So, in diesem Sinne, wenn euch das also heute hier gefallen hat, dann Däumele nach oben, lasst ein paar Bewertungen bei iTunes, bei Spotify da und natürlich wollen wir euer Feedback hören und das schickt ihr bitte an die 01525 964 7709. Ich wiederhole nochmal 01525 964 7709 oder an info@nerdizismus.de und Michael, in diesem Sinne, dir eine Jorte Rutsch. Ein frohes neues Jahr und dann hören wir uns auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Euch da lieben da draußen, macht es gut, nehmt euch nichts vor, was ihr nicht einhalten könnt, trinkt ruhig ein bisschen was, ihr könnt ja dann im nächsten Jahr weniger trinken oder esst ein bisschen
rutscht
weniger
nicht
oder
zu tief.
Rutscht nicht zu tief und in diesem Sinne bis nächstes Jahr. Tschüss.
Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.